Herzlich willkommen zu einer neuen Snack-Folge. Heute sprechen Steffi und ich über das Thema War for Talents. Viele kennen das Thema vielleicht aus dem Recruiting- bzw. aus dem HR-Bereich. Dazu werden wir auch noch eine Folge aufnehmen. Also seid gespannt, da kommt auch noch eine Snack-Folge. Aber heute sprechen wir über das Thema in Bezug auf die Plattform, ne? Ich glaube, viele von euch wird der Begriff Plattformökonomie ein Begriff sein. Heute spricht man ja schon sehr stark über das Thema Creator Economy. Da haben wir auch mit Theo Farm zugesprochen in einer vergangenen Podcast-Folge. Und wir glauben, und da sprechen Steffi und ich jetzt bestimmt schon seit 2 Monaten drüber, dass es derzeit wirklich einen Kampf um Talente gibt, einen Kampf um Creator gibt, wo die Plattformen sich Gedanken machen, wie sie langfristig die Creator auf die Plattform bekommen, langfristig guten Content auf die Plattform bekommen. Auch im Zuge meines Artist Management merke ich das immer stärker, dass sich Plattformen da neu erfinden, Gedanken machen, wie sie eben ihr Creator langfristig binden können. Wir glauben, das ist ein super spannendes Thema. Wir haben die letzten Wochen, Monate da super viel zu diskutiert. Dann hatte Anni jetzt auch in ihrer Instagram-Story das Thema einmal aufgegriffen, sodass wir dachten, hey, lass uns doch dazu mal eine Snack-Folge machen, denn wir haben da sehr, 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 sehr spannende Gedanken für euch. Steffi, möchtest du einmal das Thema so für dich so ein bisschen einordnen? Wie sind so deine ersten Gedanken dazu?
Ja, gerne. Ich sehe das ja immer eher oder kriege es eher aus der strategischen Brille mit, wenn sich Unternehmen an mich wenden und mich bitten, eine Influencer-Strategie zum Beispiel zu kreieren. Und dann kommt bei mir relativ schnell, und da haben wir ja auch in der Folge mit Alina schon drüber gesprochen, die Frage, what's next? Ne? Weil man möchte ja nicht irgendwie alten Wein in neuen Schläuchen irgendwie dem Kunden präsentieren, sondern auch im besten Fall ja irgendwie einen modernen oder vielleicht sogar disruptiven Ansatz. Und man kommt dann relativ schnell, finde ich, zu der Frage, wie kann man Influencer trotzdem weiterhin möglichst authentisch mit einer Marke irgendwie zusammenbekommen, ohne dass eine Abhängigkeit besteht. Und diese Abhängigkeit besteht zumindest in meiner Wahrnehmung gefühlt immer noch total extrem, beziehungsweise wahrscheinlich noch sogar extremer als jemals zuvor, weil die Creator nicht abhängig sind von den Corporates, die Corporates aber häufig abhängig sind von den Creatern, weil die Creator das Sprachrohr letztendlich sind in die Zielgruppe, die das Unternehmen erreichen möchte. Und deswegen ist dieser Begriff War of Talents, finde ich, total valide und auch genau re inhaltlich richtig an der Stelle, weil es halt wirklich einen Krieg darum gibt, wer die besten Creator kriegt, zu welchen Konditionen. Plus, und das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt, auch inhaltlich, ne? Also jetzt in den letzten Monaten oder ist es ja ehrlicherweise Jahren, war es ja immer so, dass so die, ich sage mal, die Cocktailkirsche war ja eine Co-Creation, sage ich jetzt mal, ne? Also in Form von irgendwelchen gemeinsamen Limited Editions oder man lässt den Influencer irgendwie an dem Erfolg des Produktes sogar partizipieren. Aber das war es ja letztendlich auch, ne? Viel mehr kam da nicht. Und jetzt wiederum geht es ja darum, dass die Plattformen eigentlich sagen, hey, wir bieten euch, und da hat ja zum Beispiel auch Instagram jetzt schon mit angefangen, also nicht nur Instagram, aber Instagram vor allen Dingen in den letzten Wochen ja auch durch den Launch diverser Features, angefangen zu sagen, hey, wir entwickeln für euch weitere Erlösmodelle, sodass ihr unabhängiger seid von den Kooperationen mit Unternehmen. Und das stellt, glaube ich, vor allen Dingen die Corporates vor eine ganz neue Herausforderung.
Ja, absolut. Es bricht halt diese Abhängigkeit, ne? Und ich glaube, dass, also YouTube ist da der Vorreiter, ne? Also ich glaube, dass YouTube mit ihrem Monetarisierungsmodell eben Creator ermöglicht haben, einfach auf Inhalte zu setzen. YouTube kümmert sich selber um die Vermarktung, ich sag mal, bucht dann quasi in dem jeweiligen Video eine Pre-Roll rein, eine Mid-Roll und eine Post-Roll, ja, irgendwie mehr als 8 Minuten, dann hast du 3 Spots drin so und kannst halt über die Monetarisierung, die über einen TKP eben wunderschön so ein passives Einkommen aufbauen. Ich glaube, das hat YouTube halt vorgelebt und deshalb ist YouTube auch langfristig, glaube ich, für Creator eine super spannende Plattform. Klar, es ist auf YouTube jetzt irgendwie schwieriger zu wachsen, aber YouTube hat auch gute Creator-Programme, unterstützt die jeweiligen Creator auf ihrer individuellen Reise und ich glaube, dass da YouTube wahrscheinlich so der Pionier gewesen ist und das schon seit mehreren Jahren und dass die Plattformen jetzt nachziehen. TikTok hat einen Creator Fund ins Leben gerufen, über den monetarisiert werden kann, unterstützt sogar bei der Vermittlung von von Kampagnen, über den Creator Marketplace macht es so Marken einfacher, die Creator zu buchen. Also da gibt es auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, die TikTok sich hat einfallen lassen, die Creator zu unterstützen. Es gibt auch Partnerprogramme. Jetzt bei Instagram. Instagram ist, glaube ich, auch bekannt für ihren sehr, sehr guten Creator Support und auch auf der Reise die Creator zu begleiten. Und das Feature, was du ja auch angesprochen hast, im Bereich von IGTV, ist es jetzt so, dass es, glaube ich, erst in Frankreich pilotiert wurde, aber jetzt in Deutschland auch ausgerollt wurde, dass du in IGTVs zum Beispiel monetarisieren kannst, was natürlich auch eine sehr, 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 sehr schöne Möglichkeit ist. Und so zieht, glaube ich, Plattform für Plattform, zieht das nach und bekennt und erkennt halt die Bedeutung, dass du die Creator langfristig binden musst. Und das ist echt super, super spannend und, glaube ich, bleibt auch so, wie soll man sagen, spannend. Es ist spannend zu beobachten, was sich die Plattformen da noch einfallen lassen. So. Und theoretisch kannst du das Thema ja auch auf Podcast oder so erweitern.
Total. Ich finde, eine Plattform, die das auch relativ nativ irgendwie direkt von Anfang an gemacht hat, ist Twitch, ehrlicherweise, ne? Mit den Donations, absolut, die man kriegt, das ist ja das Haupterlösmodell an der Stelle. Und ich sag jetzt mal, Twitch war gar nicht erst so versaut, wenn man es so nennen mag, wie jetzt ein Instagram, sodass die Creator, die oder die Streamer, die bei Twitch sind, einfach es kennen, dass man über den Support der Fans einfach ja sein Business finanziert. Und das finde ich an der Stelle auch echt mal, ist wert, dass man es erwähnt.
Ich glaube auch, dass Twitch wahrscheinlich da so ein bisschen auch so eine edukative Rolle für die anderen Plattformen hatte. Ne? Also ich glaube, über Donations, Subscriptions, das ist halt echt eine super gute Möglichkeit, eben einen Creator zu unterstützen. Dann ist ja auch sowas wie Patreon entstanden. Ja, also auch, man gesehen hat, wie eine Plattform wie Twitch funktioniert, dann hat Patreon, ne, als Patreon rausgekommen, gesagt, okay, wie kriegen wir diese Subscription-Modelle, Donation-Modelle eigentlich sinnvoll auch so ein bisschen raus aus den Netzwerken, dass die Creator Möglichkeiten haben, Inhalte offline zur Verfügung zu stellen, Tutorials zur Verfügung zu stellen, irgendwelche Exklusivinhalte. Und ich glaube schon, dass da dann eben auch viele, viele Sachen entstanden sind. Ich glaube, so die bekannteste Plattform, die dann tatsächlich entstanden ist, die leider aus meiner Perspektive irgendwie stark eher so mit sexualisierten Inhalten oder stark sexualisierte Inhalte auf der Plattform sind, ist halt OnlyFans. Und ich glaube, dass OnlyFans einfach so total den Nerv der Zeit getroffen hat, zu sagen, lass uns doch eine Plattform schaffen, wo man bezahlt Inhalte bekommen kann. Ne? Und ja, sie wird jetzt primär, ich sage jetzt mal irgendwie, ich nenne es jetzt mal Erotikbranche oder
missbraucht.
Ja, so kann man es halt nennen, ja. Aber theoretisch den Gedanken zu haben, dass jetzt auch, ich mache ein anderes Beispiel, ein Koch oder ein Fitnesstrainer oder ein Fitnessinfluencer, der könnte ja auf OnlyFans genauso seine Workouts zur Verfügung stellen, seine Routinen zur Verfügung stellen. Der Koch könnte Tutorials machen, Kochtutorials, Kochkurse, Rezepte. Das ist ja, ich sag mal, ins Unermessliche zu denken und da eben eine Unabhängigkeit zu schaffen und über seine wertvollen Inhalte zu monetarisieren, ist halt total zeitgemäß.
Ich finde, bei OnlyFans ist mir letztens nochmal so aufgefallen, der Name sagt es ja auch eigentlich schon, ne? Also wie gesagt, jetzt auch mal abseits von allen Porno-Inhalten, die da irgendwie offensichtlich stattfinden, der Name sagt ja schon, alles klar, es dreht sich um die Fans, ja, und nicht um Only Corporates, so. Und ich finde das auch in der Tat super schade, ich würde mich jetzt nicht als OnlyFan-Experte bezeichnen, nichtsdestotrotz geht es ja auch einfach um den Ansatz dahinter, ne, so wie von dir eben beschrieben, dass einfach Creator nicht mehr mit Marken zusammenarbeiten müssen, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Und ich glaube, das alleine ist schon ein ziemlich disruptiver Ansatz, sodass dann das Zusammenarbeiten mit Marken vielleicht einfach noch eine zusätzliche Erlösquelle ist. Aber ich glaube, das käme auch sehr der Qualität des Contents zugute, ne? Weil wie häufig haben wir schon drüber gesprochen, dass super viele Creator gefühlt in 90% der Assets irgendwie Werbung schalten, dass die Werbung schlecht ist, beziehungsweise nicht, ja doch, die Werbung irgendwie ein Stück weit schon benannt, aber da, ja, dass es einfach in der Qualität nicht stimmt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wenn man diesen neuen Ansatz wirklich mal durchzieht, dass das wirklich einen sehr positiven Einfluss auf die Qualität des Contents hat.
Auf jeden Fall. Und das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt hier zu erwähnen, man löst sich auch ein Stück weit von Reichweiten. Ne? Also zum Beispiel, ein Creator, der ein hohes Following hat, der kann natürlich über Kampagnen super gut monetarisieren. Ist klar. Oder wenn du starke Story-Views hast, starkes Engagement, eine gute Markenpositionierung hast, so dann kannst du, glaube ich, schon gut darüber monetarisieren. Aber ich finde, dass gerade jetzt auch so, ich sag mal, diese neuen Ansätze wie Patreon, OnlyFans oder auch Twitch es kleineren Creatoren ermöglicht, also Creatoren, die nicht eben ein Millionen Following haben oder 100.000 oder 500.000 Follower haben, vielleicht auch Creator, die vielleicht mal 40, 50, 60.000 oder vielleicht sogar nur 20.000 Follower haben, aber in ihrem Bereich richtig, richtig gut sind, ja, es dann eben auch schaffen können, über ihre Inhalte und über Content, mit dem sie sich wirklich identifizieren können, zu monetarisieren. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Magic, ja. Und ich erinnere mich immer von Theo, so ein Satz irgendwie, diese, ich weiß nicht, wir müssen mal jetzt noch raussuchen, wir schreiben es nochmal in die Shownotes rein, irgendwie the rule of 100 oder so heißt das, ja. Wenn du 100 Fans hast, die bereit sind, jeden Monat, ich sag jetzt mal, irgendwie 100 Euro auszugeben oder 1.000 Fans, die 10 Euro ausgeben wollen, ne? Vielleicht auch die Rule of 1.000, ich weiß es gerade nicht so genau. Auf jeden Fall, im Endeffekt musst du ja nicht so viele Leute überzeugen, um davon am Ende des Tages gut leben zu können, ja. Wenn, wie gesagt, 1.000 Leute, jeder 10 Euro bereit ist, im Monat für deine Inhalte zu bezahlen, so, dann hast du halt einen guten Income, so, ne. Und ich glaube, das ist halt, ist auch spannend. Aber wie gesagt, wir hauen das nochmal in die Shownotes rein. Ich weiß nicht, ob es die Rule of 100 oder die Rule of 1000 ist.
Ne? Ich glaube Rule of 100, wenn ich mich recht erinnere, aber wir packen es nochmal rein. Das hört sich immer, finde ich, so machbar an, ne? Auf der anderen Seite, jede Statistik, jede Umfrage, die ich bislang irgendwie gesehen habe zu dem Thema oder auch Podcast zum Thema Patreon und Co., da war eigentlich immer das Fazit, boah, es ist echt schwer, Nutzer zu finden, die für den Content zahlen wollen. Das ist halt das klassische Beispiel von, du kannst jemandem erst nicht den ganzen Service bieten und danach halt wieder entziehen und sagen, so, jetzt bitte bitte ich dich zur Kasse. Wenn du es halt von vornherein machst, dann hast du halt wiederum nicht die ganze Reichweite, die du dir durch diesen kostenlosen Ansatz irgendwie generiert hast. Ich bin echt mal gespannt, wie viele Leute dann im Endeffekt zahlen würden. Weil das sind ja auch teilweise sehr junge Zuhörer oder Fans, die jetzt nicht im Monat, jetzt mal These, zumindest war es so früher so bei mir, ich hätte jetzt nicht 100 Euro einfach für irgendwelche, keine Ahnung, Instagram-Stories und Co. ausgeben können, als ich noch studiert habe. Und das finde ich wirklich interessant, ne? Also wie viel Prozent der Nutzer sind bereit zu zahlen und von welchen Beträgen sprechen wir auch hier, ne? Weil das muss man ja auch mal sagen, eine große, wenn man ein reichweitenstarker Creator ist, dann kann man ja durch eine Co-op schon einen ganz netten Deal machen, sage ich jetzt mal. Und dafür müsste man viele Leute haben, die zahlen. Und ja, auch das finde ich spannend, deswegen meine ich, vielleicht ist es ja auch einfach ergänzend, ne? Vielleicht ist es für die Creator dann einfach so, dass die mehr aussieben und sagen, sie konzentrieren sich dann wirklich auf 2, 3 Co-ops, hinter denen sie richtig stehen und nehmen aber nicht mehr jede an, kann ja auch sein.
Ich glaube, und das ist ja das, wo ich auch mit meinen Creatoren super viel zu spreche, ist, dass wir, dass du halt, wie soll ich das sagen, wie so einen bunten Blumenstrauß bekommst, ne? Du kannst halt klassisch über Kooperationen monetarisieren, du kannst eigene Produkte entwickeln. Vanessa und Ina hatten wir ja im Podcast auch dazu gesprochen, die beiden haben jetzt ein Buch rausgebracht, ne, wo man quasi mit einem eigenen Buch auch nochmal, hat man auch Potenziale, stärkere Potenziale für Marke, eine Marke nochmal stärker zu schärfen, aber natürlich ist es auch ein Income, so, ne, eigene Produkte sich Gedanken zu machen, so. Also deshalb Kooperationen, eigene Produkte, dann eben Plattformen wie Patreon und Co. sind da, glaube ich, auch sehr, sehr gute Möglichkeiten. Man kann sich Gedanken machen über bezahlte Inhalte, auch zum Beispiel in einem Podcast oder so. Und ich spreche das schon mit meinen Creatoren sehr, sehr intensiv darüber, sich halt eben einen Boomstrauß aufzubauen, der, wie gesagt, ne, Kooperationen, eigene Produkte, Monetarisierung, YouTube-Monetarisierung, vielleicht noch ein paar Lizenzsachen etc. pp. Da gibt es ja sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten für Creator zu monetarisieren und sich halt so breit aufzustellen. Und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung, vor der jeder Creator steht. Und wenn er es schafft, sich so einen Blumenstrauß aufzubauen, dann kann er natürlich auch viel, viel bessere Entscheidungen treffen, wie du gerade gesagt hast, auch in Bezug auf Corporates, zu sagen, hey, ihr seid halt vielleicht eine coole Marke, aber ihr passt nicht in mein Agenda-Setting oder ich bin nicht 100% von der Kooperation überzeugt, weil es nicht nativ in meinen Content passt, so, da ist die Tür, tschüss, ciao, so, ne, ist halt eine ganz andere Situation, die man sich erarbeiten kann. Und deshalb noch mal so ein bisschen so den Bezug zur Intro zu bekommen. Und ich glaube, dass es für Creator gerade extremst gute Möglichkeiten gibt, weil eben sich jede Plattform Gedanken macht, gute Creator langfristig auf die Plattform zu bekommen und natürlich ja, jede Plattform sich Gedanken machen kann, darüber macht, wie kann dieser Creator auf der Plattform eben Geld verdienen, so, um sie halt eben auch langfristig im Ökosystem zu halten. Und ich glaube, es wird super spannend sein, ne? Wir hatten jetzt die ja, sagen wir so, das letzte Jahr schon so ein Kampf eher, was die Formate anging zwischen Instagram und TikTok, ja. Jetzt ist natürlich auch spannend, wie dann irgendwie alle Plattformen jetzt halt eben um die Creator kämpfen und den Creatoren, ja, wie soll ich sagen, Möglichkeiten zu geben, zu monetarisieren. Das wird super spannend sein, glaube ich.
Ja, das denke ich auch. Mir ist gerade noch mal eingefallen, es muss ja auch nicht zwangsläufig immer ein Entweder-Oder sein, ne? Also entweder Koop oder irgendwie Erlöse durch Fans, sondern es kann ja auch einfach sein, dass ein Switch stattfindet, dass halt ein Großteil vielleicht mal zukünftig so als Zukunftsmusik über Creator, beziehungsweise über Fans irgendwie generiert wird. Aber es wird ja teilweise, du hast eben das Beispiel Kochsendung, da kann es ja trotzdem nur Kochsendungen powered by Rewe geben. Ne, also das, glaube ich, ist
Ja.
ja auch nicht unbedingt ein Entweder-Oder.
Genau, deshalb ist es ein bunter Blumenstrauß und jeder Creator da draußen sollte sich halt darüber Gedanken machen, wie sein Blumenstrauß aussieht oder wie sein Blumenstrauß aussehen könnte, ja. Und da wird es bestimmt auch, wie soll ich sagen, schönere Blumen geben, die dann vielleicht, ja, wie soll ich sagen, den einen oder anderen Euro mehr rauswerfen und vielleicht ist noch ein bisschen Grünzeug dazwischen, was aber irgendwie auch die Basis und die Fülle des Blumenstrauß dann auch ganz gut untermauert. Also ich glaube, dass diese Blumenstrauß-Analogie, das glaube ich ganz gut beschreibt. Eine Blume kann auch mal verwelken, bedeutet, dass man dann irgendwie vielleicht nicht langfristig auf dem Thema sitzen bleibt oder die Blume dann irgendwie raus wieder rausnimmt. Also ich glaube, dass da Creatorn ja super viele Möglichkeiten, also es schon super viele Möglichkeiten gibt heute, aber auch zukünftig noch sehr, sehr viele Möglichkeiten geben wird. Und das wird halt spannend zu so sein, was die Plattformen sich ausdenken.
So, und jetzt vielleicht noch mal ein kleiner Teaser dann auf die nächste Folge. Niklas, du hast es eben schon angesprochen, mit dem Thema War of Talents. Das gilt zum einen für die Creator, zum anderen aber eben auch für Arbeitnehmer, ja, wenn man das so nennen mag. Auch da haben die Corporates, man muss echt sagen, heutzutage ein Unternehmen zu sein, ist nicht ganz so einfach. Die suchen immer weiter nach guten Talenten und die sind auch immer schwerer zu finden, weil auch die haben nicht gerade geringe Anforderungen an der einen oder anderen Stelle. Das völlig wertfrei. Und deswegen freuen wir uns sehr, in der nächsten Snack-Folge das Thema War of Talents einmal im Bereich HR und Recruitment anzugehen und hoffen, ihr hört wieder rein.
Bis dahin, danke euch fürs Zuhören.
Tschüss!
Ciao, ciao.